Herzlich willkommen, das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich habe heute einen sehr sympathischen Gast, der Lehrer für Geschichte, Deutsch und Politik war und definitiv für Überraschungen zu haben ist. Zum Beispiel hat er mal das Lehrerpult einfach rausgestellt und dafür einen Barhocker reingeholt. Oder er hat das gesamte WLAN für den Flur organisiert für Schülerinnen und Schüler an einer Schule, wo es kein WLAN gab. Und das macht ihn sehr besonders, weil er ganz kreative Ideen hat. Inzwischen ist er aber kein Lehrer mehr. Und zwar nicht, weil seine Methoden jetzt irgendwie nicht gern gesehen wurden, sondern das Gegenteil war der Fall, denke ich. Und ich hoffe, dass wir in dieser Folge ein paar schöne Geschichten noch von ihm hören. Er ist inzwischen in der Potsdamer Schulaufsicht für die Evangelische Schulstiftung. Und vorher war er auch in der Lehramtsausbildung 7 Jahre. Also er hat einiges zur Schule zu sagen. Und wenn ich seinen Namen lese, dann denke ich immer an den Mann, der sich dafür einsetzt, dass es eine Schule ohne Noten gibt, beziehungsweise dass wir neue Wege finden im Umgang mit Lernen und Leistung und dass Leistung auch ein Stück weit anders gemessen wird. Herzlich willkommen, Björn Nölte. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die tolle Einführung. Das ist ja irre. Also, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Habe ich irgendwas vergessen, was du sagen würdest,
Nein.
Was zu deiner Vorstellung noch dazu gehört?
Nein, also es war ganz, ganz hervorragend. Vielen Dank. Fühle mich sehr geschmeichelt. Vielen Dank.
Wie ging es denn dir, lieber Björn, in der Schulzeit?
Das ist eine gute Frage. Also A, ist es ja bei mir schon ein bisschen länger her. Deswegen muss ich mal gut überlegen. Aber tatsächlich ist es bei mir wirklich so, dass sich bei mir so ein Schalter umgelegt hat. Also dass ich selbst in meiner eigenen Schulzeit, also wir sprechen von mir als Schüler, da war ich so jemand, der wirklich ganz klischeehaft irgendwie nur auf die Pausen aus war, nur auf das Ende, nur auf das mit Freunden irgendwie Quatsch machen. Und ich habe dann irgendwie nach der Schulzeit im Studium irgendwie die Ernsthaftigkeit des Lebens so ein bisschen entdeckt. Und also das ist tatsächlich so, die Menschen, die mit mir zur Schule gegangen sind oder die alten Lehrkräfte, die ernsthafter Mensch im Bildungswesen geworden ist. Weil ich, glaube ich, in meiner Schulzeit ein ganz anderer Mensch war. Und ich habe im Studium irgendwie eine ganz neue Welt entdeckt und bin da, glaube ich, auch ein bisschen anders geworden. Aber meine eigene Schulzeit, da habe ich auch deswegen kaum Erinnerungen dran. Also ich kann viel erzählen von Partys oder von Aufenthalten am See, von all dem, was eigentlich nicht so richtig Schule ist. Und ich habe sehr wenige Erinnerungen tatsächlich an das, was jetzt Unterricht und offizielle Schule ausmacht. Das ist wirklich so. Also insofern habe ich jetzt ganz ehrlich geantwortet, aber ich habe jetzt auch nicht besonders gelitten, sondern nach dem Motto, dass man sagt, er hat eine ganz schlimme Schulzeit erlebt und wurde deswegen Lehrer, um es besser zu machen. Das ist ja bei vielen so. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt den ultimativ super tollen Lehrer oder Lehrerin hatte, wo ich dachte, dem muss ich nacheifern. Es ist mehr so, dass ich da durchging und irgendwie nur an meinen Freunden damals interessiert war und dann nach der Schule eigentlich erst entdeckt habe, das ist ja wirklich auch sehr sinnvoll, sich von der anderen Seite mit Bildung zu beschäftigen.
Und also es gab dann so keine richtigen Painpunkte, sag ich mal, in deiner Schulzeit, wo du dann, ich meine, du hast gesagt, du hast immer auf die Pausen hingefiebert, fandest du den Unterricht sehr langweilig oder so? Und wie hast du zu Noten gestanden? War dir das dann einfach irgendwie so relativ egal in der Zeit?
Na, ich hatte das Glück, glaube ich, in der Grundschulzeit irgendwie ganz viel Selbstbewusstsein bekommen zu haben. Also in Berlin ging man ja 6 Jahre zur Grundschule. Und in der Zeit war es so, ich hatte da besten Freund Uwe und der war ein super Mathe-Ass und ich war eher in Deutsch und in anderen Sachen ganz gut. Und wir haben uns gegenseitig so unterstützt, dass wir da in der Grundschule ohne Probleme irgendwie, also so fast ohne Zweien, nur mit Einsen, was die Noten anging, so durch die Schulzeit kam. Und das hat uns, glaube ich, beide mit so einem Selbstbewusstsein ausgestattet, dass wir dann die Rückschläge in der Gymnasialzeit, wenn es dann irgendwie in bestimmten Fächern nicht so gut lief, also bei mir in Physik oder Mathe oder Französisch, das waren so die 3 nicht so guten Fächer bei mir, dass wir das ohne Probleme, glaube ich, wegstecken konnten. Ich hatte einen Painpunkt, wo du das jetzt so sagst, da hatte ich mal am Gymnasium, ich glaube Klasse 7 oder 8 muss das gewesen sein, einen Lehrer, der, also das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, mich so, wo ich eigentlich so ganz positive Rückmeldungen gewohnt war, mich so an den Pranger gestellt hat und irgendwie meinen Deutschaufsatz so vorgelesen hat. Und dann als Beispiel der Klasse gezeigt hat, dass ich betrogen hätte. Denn da sind Wörter drin gewesen, die er mir nicht zugetraut hat. Ich weiß noch, das Wort Genre war da drin. Da erinnere ich mich jetzt noch dran. Und da meinte dann mein Lehrer, nee, das kann nicht sein, dass er so ein Wort kennt. Irgendwie, dazu ist er zu doof, so ungefähr. Das kann nur sein, dass er betrogen hat und dass jemand anders den Text geschrieben hat. Deswegen kriegt Björn für diesen Text eine 6. Einfach so. Und das ist so eine Sache, also das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt. Da habe ich so, damals ad hoc habe ich eher drüber gelacht und dachte, das gibt's nicht, weil ich hatte den Text wirklich selbst geschrieben und Deutsch habe ich immer super gerne gemacht. Und alle anderen haben dann auch so beteuert, doch, der kann das und das ist schon sein Text. Ganz absurde Situation, aber ich habe dann eine 6 bekommen. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass das mich jetzt irgendwie jahrelang verfolgt hat und dazu geführt hat, dass ich jetzt das System umkrempeln muss oder so. Aber jetzt muss ich überlegt, aber das ist so eine negative Situation, die ich tatsächlich noch weiß, ja.
Ich kenne das. Ich hatte auch einen Lehrer, der hat genau same story. Also der war auch eigentlich, ich war total gerne in dem Unterricht und fand ihn auch sympathisch. Und der hat dann ab und zu mir gesagt, der hat irgendwie auch uns gesiezt, obwohl wir noch gar nicht so weit fortgeschritten waren in der Stufe. Und hat mir dann immer gesagt, ich erschieße sie gleich, wenn man irgendwas gesagt hat, was nicht so ganz gut war irgendwie oder nicht so ganz in die richtige Richtung ging. Und das hat mich auch total verunsichert, das weiß ich noch. War es bei dir so oder wie wolltest du als Lehrer auf keinen Fall werden? Also gab es so ein paar Dinge, wo du dachtest, boah, das mache ich auf jeden Fall anders. Ich glaube, das zählt auf jeden Fall dazu. Oder anders gefragt, was braucht ein guter Lehrer aus deiner Sicht heraus?
Also was für meine Selbstsicht als Lehrer völlig anders war als das, was ich erlebt war, dass ich halt einfach glaube ich, an den Schülerinnen interessiert war. Also ich habe immer versucht oder mich hat es einfach interessiert. Ich fand die immer nett und fand die immer Lust, auch Humor. Ja, ich habe immer versucht, Humor und Beziehung irgendwie vorne anzustellen. Das ist für mich so das Allerwichtigste und das habe ich als Schüler, glaube ich, nicht so erlebt. Also ich habe, weiß nicht, kann man ja inzwischen, glaube ich, erzählen. Ich habe große Teile eines bestimmten Unterrichts gar nicht miterlebt in meiner eigenen Schulzeit, weil das in der ersten Stunde lag. Ich war nicht da und die Lehrerin hat es nie gemerkt. Also ich habe irgendwie super Noten bekommen, nie gemerkt, dass Björnlein nicht da war. Also da war überhaupt nicht, also so eine Beziehung da, dass diese Frau überhaupt gemerkt hätte, dass ich da nicht da bin. Ja? Und das, glaube ich, war bei mir als Lehrer schon anders. Also ich weiß, das müssten die Schüler jetzt Schülerinnen beurteilen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich immer doch ganz gute Beziehungen hatte zu denen. Also ich habe auch bis jetzt stehe ich mit vielen in Kontakt und hatte auch immer Spaß mit denen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr anders.
Ja, und dass diese Geschichte, die ich eben so ein bisschen angeteasert habe mit dem Barhocker und mit dem WLAN, magst du die kurz erzählen? Weil ich finde, die ist besonders und ich glaube, die zeugt auch davon, wie wichtig dir diese Beziehung
Ja.
war und auch die Schülerinnen und Schüler vor allem zu sehen.
Ja. Also WLAN, das war tatsächlich so, dass wir, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, aber dass das damals eben noch, ist ja heute noch so, dass es nicht überall ganz perfekt ausgebaut ist, aber uns war damals klar, wir waren frühzeitig eine sehr digitale Schule und dann war klar, also wir brauchen WLAN. Das ist das erste A und O, bevor man an irgendwas anderes denkt. Ohne WLAN können wir überhaupt nicht arbeiten. Und das ist einfach auch technisch mit dem privaten WLAN der SchülerInnen irgendwie nicht möglich. Also war uns klar, wir brauchen WLAN. Da dachte ich, was machen wir jetzt? Dann war eine Sache, dass wir dann später auch versucht haben, über Crowdfunding mit Eltern WLAN zu besorgen. Und als wir dann, das ist eigentlich gar nicht die Geschichte, aber als wir dann da so weit waren, dass die Eltern das WLAN auch bezahlt hätten, weil sie eingesehen haben, es funktioniert bürokratisch nicht, aber wir brauchen das, unsere Schüler brauchen das und das steckt auch ein super Konzept dahinter. Dann ging das doch, dass die offizielle Verwaltung das beschafft hat, aber davor war es noch so, dass ich einfach dachte, wir müssen da eine kurzfristige Lösung schaffen. Und wir haben dann über Hotspots WLAN organisiert. Und das Tolle war eigentlich, dass die Schülerinnen gesagt haben, also die ganze Oberstufe, und die war recht groß, gesagt hat, Herr Nölte, wir legen alle zusammen. Jeder gibt so ein bisschen, was er kann, und wir kaufen das zusammen. Also uns ist das so viel wert, das muss man sich auch mal vorstellen, dass die SchülerInnen von sich aus auf mich zukommen und sagen, wir finanzieren das gerne, also nicht damit wir hier irgendwie Computerspiele machen heimlich, sondern weil wir merken, dass das digitale Angebot, so zu lernen mit kollaborativen Dokumenten, dass das nur klappt, wenn wir verlässlich WLAN haben. Und dann legen wir alle zusammen. Wir haben schon rumgefragt, das können wir finanzieren. Das habe ich dann aber abgelehnt, sondern das erstmal selbst quasi so überbrückend finanziert. Und das ist ja auch möglich. Mit damals auch schon 2017 möglich gewesen mit Hotspots oder mit solchen Gigacubes dann WLAN-Grundlage zu schaffen. Und da kann man dann auch erstmal digital arbeiten. Und wenn dann die offizielle Ausstattung kommt, umso besser, nicht? Aber das war irgendwie so, dass Schülerinnen und ich, dass wir uns da sehr einig waren, dass es das irgendwie braucht. Und das war natürlich ein tolles Bündnis und spricht auch für die Beziehung, dass wir das so
Ja.
gemacht haben. Und die Barhocker-Geschichte ist relativ schlicht. Also ich sitze einfach selber, glaube ich, gerne auf den Barhockern oder habe vielleicht in meinem Leben zu häufig schon irgendwo Barhockern gesessen. Weiß nicht. Also irgendwie dachte ich, das kommt mir sympathisch vor, sowas im Klassenraum zu haben. Und dahinter steckt dann aber auch wirklich so die didaktische Idee, dass das viel mehr dem Unterricht entspricht, den ich mag, wenn jetzt nicht vorne Lehrertisch und Lehrerpult stehen, nicht von vorne doziert jemand, gerne mit Smartboard im Hintergrund. Das ja doch, auch wenn es technisch revolutioniert ist, eine sehr einseitige Form von Kommunikation und Unterricht. Und viel besser ist so ein Hocker. Also ganz am Anfang hatte ich so einen Papphocker. Und dann hatte ich aber so einen richtigen Barhocker, den man eben ganz variabel im Raum aufstellen kann. Also ich kann den Hocker irgendwie mal in die Mitte stellen oder nach hinten, kann mich unterschiedlich positionieren, da wo ich gerade gebraucht werde. Und wenn ich dann wirklich zu den Schülerinnen irgendwie mal im Gesamten was erklären muss, dann macht sich das von so einem Barhocker aus total gut, weil man irgendwie nicht steht, nicht sitzt, sondern ist so ein Zwischending, fühlt sich irgendwie lässig an. Und der war dann so beliebt, dass die anderen Lehrkräfte mit denen mir immer geklaut haben. Also das war dann irgendwie sehr begehrt. Und ja, ist eine lustige Sache. Und das ist eine Kleinigkeit eigentlich, wo man aber schon ausdrücken kann, man fühlt sich selbst wohl. Und man kann auch Unterricht anders machen und damit auch für Schülerinnen noch mehr zum Lernen vielleicht beitragen.
Ja, für mich steckt da ganz viel drin von diesem auf Augenhöhe gehen. Also dieses, oder auch viele im Blick haben und sich jeden mal zuwenden können auf diese, durch diese Flexibilität. Definitiv. Und das finde ich geht auch schon so ein bisschen in die Richtung von, ich sehe dich als Schülerin, Schüler. Und da kommen wir bestimmt gleich auf die Noten, das würde ich vorschlagen. Vorher wollte ich noch eine Sache fragen, weil ich das wirklich so besonders finde, was du für Ideen hattest. Und ich glaube, das sind viele Ideen, die wir noch hier hören könnten. Hattest du auch manchmal, also jetzt gerade hast du gesagt, deine KollegInnen haben sich den Barhocker auch mal ausgeliehen. Gab es auch Dinge, wo du so ein bisschen beäugt wurdest im negativen Sinn oder wo du dachtest, okay, jetzt halten die irgendwie nichts von mir? Oder war es immer so, dass du als Sympathieträger, der du bist, finde ich, einfach immer irgendwie alle auf deiner Seite hattest?
Nee, super Frage. Wird gerne ausgeblendet. Natürlich hatte ich, also heißt natürlich, aber ja, ich hatte ordentlich Gegenwind. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gerade wenn es um Leistungsbewertung geht, um neue Formen, auch digital mit Schülerinnen zusammenzuarbeiten, gab es ordentlich Gegenwind. Also ich will jetzt da nicht auf die Tränendrüse oder auf Mitleid irgendwie zu sehr machen, aber man braucht schon ein dickes Fell. Also wenn man sowas macht wie digitale Klausuren schreiben, digitale Leistungsbewertung, individuelle Klassenarbeiten, ich sage es noch ein paar Stichworte, formatives Assessment, also Schülerinnen im Prozess Feedback geben, darf man das überhaupt und so. Also da gibt es schon genug Menschen, Stellen, systemische Dinge, die man schon überwinden muss. Und das ist schon für mich ein bisschen komisch, dass einiges, was damals auch Gegenwind erzeugt hat, heutzutage von den gleichen Stellen agiert wird. Und da gibt es teilweise auch Veränderungen in der Bewertung von den Dingen, die ich so früher auch gemacht habe oder vorgeschlagen habe. Aber es ist schon so, dass man da ein bisschen ein dickes Fell braucht. Und Mitstreiterinnen und die Mitstreiterinnen waren vor allen Dingen immer meine Schülerinnen. Ich dachte immer, alles, was die gut finden fürs Lernen, das ist für mich die höchste, soll man sagen, Qualitätsprüfung, nicht? Also es gibt auch viele Sachen, das wird auch immer gern verschwiegen. Ich habe auch Ideen gehabt, die meine Schülerinnen dann irgendwie nicht so toll fanden. Also die haben dann auch ehrlich zu mir gesagt, Leute, das ist jetzt, da brauchen wir jetzt nicht dieses digitale Tool, da können wir uns einfach zusammensetzen und das so machen. Ja, das gehört auch dazu. Also vieles Aber diese Offenheit zu haben, Ideen von den Schülerinnen mit aufzunehmen und sich auch dem Urteil von denen zu stellen. Und dann dachte ich immer, wenn das bei uns gut klappt, wenn das mit den Schülerinnen gut funktioniert, die finden es gut, die lernen damit gut, die Ergebnisse sind toll, dann lohnt es sich auch, andere Hürden oder Hindernisse zu überwinden. So war eigentlich immer meine Einstellung.
Ja, das ist total besonders, finde ich, wenn man, also ich habe viele, viele Bilder im Kopf, gerade auch im Referendariat, und du hast ja auch ReferendarInnen ausgebildet und sprachst mal davon, dass es so viel Leid gibt und dass du da sehr, sehr viel machen konntest auch. Und ich finde, dass jemand, der wie du jetzt Referendarinnen und Referendare ausbildet und so eine Flexibilität hat, weil es geht ja um die Schülerinnen und Schüler, das sind ja die Hauptpersonen in Schule oder sollten es sein. Was hast du denen für Sachen mitgegeben? Also wenn du sagst, jetzt, wenn jetzt ReferendarInnen hier zuhören, hast du so drei Hacks oder was willst du denen zurufen im Referendariat, wenn man diese Zeit hat, wo man auch irgendwie denkt, krass, man ist ja 0,0 flexibel. Also wenn man da auch nur so ein bisschen mit verrückten Ideen ankommt, die nicht systemimmanent irgendwie sind, dann wird man ja direkt irgendwie so richtig gefaltet. Was hast du für
Ja.
Dinge, die du Referendarinnen geben würdest, mitgeben würdest?
Das ist gar nicht so leicht, weil das ist echt ein ernstes Thema, weil da so viel Leid auch immer noch herrscht. Also erstmal ist es in den Bundesländern teilweise ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Da herrscht unglaublich, ich schreibe gerade so einen Artikel über psychische Belastung im Referendariat. Das ist unfassbar schlimm teilweise. Wenn es jetzt um drei Tipps geht, also das Schlimme ist, dass also dass man auch gucken muss, die Referendarinnen haben ja oftmals gar nicht so diese Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt irgendwas sage, was mir gerade im Kopf war, dann denke ich, na, das müssten eigentlich die Seminarleiter machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache im Kopf, das ist so dieses Typische, was immer noch ganz vorherrschend ist, nicht? Unterrichtsbesuch bedeutet, man schreibt vorher diesen Unterrichtsentwurf, 20 Seiten teilweise, und dann kommt es zu diesem Besuch. Und das ist ja wie so eine Prüfung, auch wenn man sagt, es ist Beratung und nett, aber es wird ja, fühlt sich ja an wie so eine Prüfung. Und da denke ich, also das, was ich damals gemacht habe, anzubieten, dass man diesen Entwurf auch vorher schon sieht. Nicht, dass man, also das ist so was, was teilweise total gemacht wird, aber sich überhaupt nicht verbreitet hat. Aber das könnte man ja vielleicht auch mal vorschlagen, auch von der Referendarseite. Wie wäre es denn, wenn wir eine Woche vorher Ihnen schon den Entwurf zeigen könnten? Wenn Sie da was ganz Gravierendes sehen, könnten Sie das ja schon sagen. Also ich habe tatsächlich damals noch Situationen erlebt, wo andere Seminarleiter mit mir da drin waren, die dann sagten, naja, dass der Einstieg nicht funktioniert, das habe ich ja schon gestern Abend im Entwurf gesehen. Das war mir klar. Und ich denke, what the hell? Wenn man das vorher schon sieht, dann kann man das doch vorher schon sagen, anstatt dann ins offene Messer laufen zu lassen, ja, und dann da zu sitzen und sagen, habe ich schon in der Planung gesehen, dass das nicht funktioniert. Also was für ein Quatsch. Also da wäre jetzt so eine, aber das richtet sich, glaube ich, eher an Seminarleiter, zu sagen, an der Planung vorher schon teilhaben. Das ist ja digital heutzutage leicht möglich, dass man vorher schon Einblick gewinnt. Also ich habe das damals zumindest angeboten. Nicht alle wollten das und haben das gemacht. Einige haben gesagt, nee, wir wollen gar nicht, dass sie das vorher sehen. Außerdem mache ich es in der Nacht vorher so, ja, dann will ich auch nicht zwingen. Aber wer es möchte, kann mir das schon ein paar Tage vorher zeigen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, gucke ich mir das vorher an. Und wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, da könnte ich noch einen Hinweis loswerden, die Zeit ist hier viel zu knapp für die eine Phase bemessen oder irgendwie in der Richtung, dann kann ich das ja vorher schon sagen. Da brauche ich ja nicht warten, bis ich dann sehe, dass das dann wirklich nicht klappt, so wie ich es gesehen habe. Also das schon, also an dem Prozess teilhaben der Planung wäre so eine Sache. Und dann wäre, also für Referendar, ich habe den Referendarinnen wirklich immer versucht, also so schwer wie es ist, zu sagen, Leute, eure Menschen sind die Schülerinnen. Ja, also orientiert euch an denen, versucht wirklich mit denen, also zum Beispiel auch, also mein Tipp, also das ist, da bin ich so ein bisschen nerdig. Das ist so meine große Sache gewesen, dass ich verlangt habe, dass die möglichst schnell die Namen von den Schülerinnen kennen. Also in der ersten Stunde überhaupt nicht, also so gut wie gar nicht inhaltlich unterrichten, sondern Namen, Namen. Weil Namen, dadurch merken die Schülerinnen, dass sie gesehen werden, dass es wirklich um sie geht und nicht um den Stoff, der da irgendwie rübergeschoben wird. Da gibt es tolle Methoden und Tricks, wie man kann das. Man setzt sich vorher schon hinten in den Unterricht rein, guckt sich die Namen ein und dann überrascht man die Schülerin, dass man da reinkommt und die schon kennt. Da sind die baff und dann ist gleich eine Beziehung da. Also das war mein großes Ding war, Leute, ihr müsst die Namen kennen. Ich habe das immer auch demonstriert, habe selber unterrichtet und gezeigt, das ist eine Gruppe, die ich nicht kenne. Am nächsten Tag konnte ich alle Namen. Wenn man sich nur darauf konzentriert mit den Methoden, können wir, wenn es jetzt interessiert, kann ich das auch nochmal erzählen, wie man das am besten macht. Aber das ist wichtiger als sofort einzusteigen und fachlich da irgendwie schon Stoff rüberzuschieben. Dann hat man die Schülerin schnell auf seiner Seite und um die geht es ja letztlich. Weil es die zweite Sache, muss ja schnell eine dritte Sache überlegen. Das klingt alles so ein bisschen großväterlich, glaube ich, nicht? Also das ist, ich glaube, man kann im Referendariat auch viel gewinnen. Das klingt ein bisschen klischeehaft durch Teamarbeit, durch einfach Sachen zusammen machen. Und nehmt euch die Zeit, euch gegenseitig im Unterricht zu besuchen. Wir haben damals versucht, so einen Spaß zu haben an der Schule, indem wir unter Vorwänden immer in den Unterricht reingegangen sind. Gerade wenn da Mentoren mit drin saßen, haben wir uns irgendwas ausgedacht, dass wir angeblich reinplatzen in den Unterricht von anderen oder haben hospitiert, sodass wir irgendwie an den Sachen gegenseitig teilgehabt haben. Man versucht es ja irgendwie zu isolieren, aber Dinge wirklich zusammenzumachen. Das gilt dann auch noch als Lehrkraft. Danach habe ich extrem davon profitiert, dass ich mit meinem Kollegen Philipp immer eigentlich durchgängig zusammen unterrichtet habe und nie alleine. Also die Teamarbeit mit anderen, Gleichgesinnten suchen, wäre vielleicht die dritte Sache.
Ja, da spricht überall raus, dass es ganz viel um das gemeinsame Miteinander geht, dieses sich gegenseitig sehen und unterstützen. Das mit denen, also super Punkte. Ich würde zu allen noch was sagen. Zu dem erstmal mit dem prozessbegleitenden Feedback auch. Da leide ich auch so drunter. Also ich kann das, ich finde es total großartig, diese Idee. Vorher wirklich zu sagen, ey, ich gucke über deinen Entwurf und wenn ich was sehe, natürlich gebe ich dir vorher schon ein Feedback. Ich korrigiere gerade Facharbeiten und genau das Gleiche auch da an der Stelle. Es gab einen Schüler, liebe Grüße, der ist immer wieder gekommen während des Prozesses seines Schreibens. Der hat mich da gefragt, da gefragt, da gefragt und das ist eine super Facharbeit geworden, weil prozessbegleitend er das sofort umgesetzt hat. Und andere, die nicht ein einziges Gespräch wahrgenommen haben, obwohl ich es immer angeboten habe, haben es dann sehr selbstständig gemacht und haben auch darauf wahrscheinlich bestanden, sie wollen das selbstständig machen. Aber da merke ich eben, wenn ich denen jetzt ein Feedback gebe und dieses ganze Formular ausfülle mit sämtlichen Dingen, hier Tipp fürs nächste Mal, das ist ja auch erwiesen, dass das viel weniger genutzt wird. Und das finde ich super schade. Also ich finde dieses prozessbegleitende Feedback so wertvoll. Und da siehst du das auch so, dass es dann da die Schwierigkeit ist, dass die Zeit da dass ein kleines Problem ist, weil wir, ich muss es ja alles on top machen, dieses Zwischendurch-Feedback. Ich habe 8 Facharbeiten, da hätte ich wahrscheinlich noch irgendwie 5 Wochenstunden um draufpacken können. Findest du auch, dass das das Problem ist bei solchen Themen, dass wir da noch nicht wirklich viel, oder wie würdest du das
Ja,
lösen?
aber ganz wichtiger Punkt. Also das finde ich eine ganz, was du sagst, eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, das lohnt sich, da wirklich zu investieren und an anderer Stelle abzubauen. Also man muss sich, glaube ich, wirklich zwingen. Also du hast vollkommen recht. Das darf nicht on top. Das kann niemand leisten, das on top zu machen. Sondern man muss dann an anderer Stelle abbauen. Also so habe ich das in Geschichte gemacht. Ich habe Dinge reduziert, wo ich dachte, das bringt eh nicht so viel, wenn ich bestimmte historische Sachverhalte jetzt nur mal irgendwie dran nehme, nenne und dann hat man das irgendwie mal gehört, dann versuchen wir uns wirklich nur auf die ganz wichtigen Sachen zu konzentrieren und haben Zeit, auch eure längerfristigen Arbeiten durch Feedback zu begleiten. Also das ist, da muss man sich, glaube ich, zwingen und das ist das, was mir oft auch entgegenschlägt, dieses Abwehrargument hört sich super an. Prozessbegleitendes Feedback, aber können wir nicht noch on top machen. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn man andere Sachen reduziert.
Ja, das denke ich auch. Was ich auch total cool finde, ist dieses, dass Fachleiter oder Lehramtsausbildende sich auf die Stufe ein Stück weit zu den ReferendarInnen runterbegeben. Also in dem Moment, wo sie eben dieses Feedback geben, gehen sie ein Stück weit auf Augenhöhe mit ReferendarInnen und sagen, ey, ich war auch mal in dieser Situation, ich weiß, wir machen es so klar, jeder macht Fehler oder vorher in einem sieht er irgendwas nicht. Und dass man da gemeinsam dran arbeitet, das ist auch für mich eine ganz klare Stellungnahme zu dem, ich komme mal auf deine Augenhöhe und wir machen gemeinsam schauen wir in die Richtung, dass es gut funktioniert. Und das wirkt so sehr. Und das wollen wir doch eigentlich auch für unsere Schülerinnen und Schüler. Also dieses, dass wir auch auf deren Augenhöhe gehen. Klar sind wir immer noch über ihnen von dieser vertikalen Position, aber das ist ja kein. Das fördert die Beziehung nicht so sehr. Und wie du eben schon gesagt hast, Beziehung ist die Grundlage von allem. Und das mit diesem Namen lernen, mein Papa war auch Fachleiter. Der hat mir genau das gesagt. Meine erste Schulstunde war in einer Chaosklasse, wo zwei ganz chaotische Jungs drin waren. Und er meinte zu mir, Du gehst da rein und du setzt dich vorher aber schon rein und kennst die Namen und kannst die Chaoten direkt beim Namen nennen und mit denen so ins Gespräch kommen. Und das hat so gut funktioniert. Also das ist wirklich, kann ich aus Erfahrung sagen, Namen lernen, gerade in Klassen, die man noch nicht hat. Das ist auch wieder so ein Ding, bringt vor allem, also ich habe es vor allem da sehr, sehr gut gefunden, weil ich eben in dieser jungen Position, wo ich gerade ganz neu war, noch relativ unsicher war. Und das hat mir eine unglaubliche Stabilität und Sicherheit gegeben, auf jeden Fall auch.
Ist echt ein
Ja,
super
total
Punkt, was
schön.
dein Papa gesagt hat. Gerade bei solchen Schülerinnen, die sind ja, es ist ja, ich meine, das ist vielleicht nicht immer so, aber oftmals suchen die ja nach Möglichkeiten, ja, irgendwie, dass du sie siehst und dass sie da irgendwie eine Rolle spielen können. Das hat ja oftmals ganz andere Gründe. Und wenn man die dann, genau wie du sagst, so ansprechen kann, vielleicht kann man den, ich hatte auch mal einen, der hat dann irgendwie bei der ersten Klassenfahrt dann die Aufgabe bekommen, die Sportwettkämpfe zu organisieren. Also hat keiner gedacht, dass man dem angeblichen Superstörer, wo alle anderen Lehrer gesagt haben, den musst du irgendwie isolieren, der darf dann da nicht mit, den musst du ausschließen und so. Nee, der hat das organisiert. Also zu dem habe ich gesagt, du bist derjenige, der jetzt hier den anderen sagt, wer ist wo, bei welcher Stelle einzusetzen und so. Vielleicht auch nicht perfekt funktioniert, aber das ist eigentlich der Weg. Und das ist ja auch bei Referendarinnen oftmals das Riesenthema Unterrichtsstörung, Umgang mit Schülerinnen, die jetzt vermeintlich die Sache torpedieren und so. Und da ist, glaube ich, der Ansatz, der richtige. Viel besser, als sich die perfidesten Strafen irgendwie auszudenken.
Auf jeden Fall. Dieses, ich sage immer, der horizontale Respekt, der auf Augenhöhe first und dann diese vertikalen Maßnahmen, weil das Problem beim Referendariat ist, es gibt ja diesen vertikalen Respekt, wir schauen zu jemandem auf, den kann man nicht lernen. Ich kann nicht den Kopf der Schüler aufmachen und dann den vertikalen Respekt reinkloppen und jetzt habt ihr mal Respekt vor mir, das geht nicht. Entweder man schaut auf zu Lionel Messi oder halt nicht, oder zu Mutter Teresa oder halt nicht, oder zum Schulleiter oder nicht. Und das kannst du als Referendarin meistens durch diesen horizontalen Respekt auf Augenhöhe, kannst du ganz viel die Schüler überraschen. Das ist ja das Tolle an der Sache. Man überrascht die damit, weil wenige das in manchen Situationen dann irgendwie so machen. Und dann zieht der vertikale Respekt nach. Wenn du die überraschst auf Augenhöhe, dann merken die, ach Wahnsinn, da ist ja was dahinter. Und dann kommt dieses, ich schaue vielleicht auf oder eben auf Augenhöhe bleiben. Also es ist wirklich etwas, was auch mit der Zeit, glaube ich, kommt, wo man noch ein Stück weit sich selber neue Ideen so findet. Zu dieser, du hast mal so eine ganz tolle Geschichte von dem Ricardo erzählt. Kannst du die auch noch mal erzählen?
Das ist ja nicht sein richtiger Name, sage ich immer. Das ist mir ist noch eine andere Geschichte tatsächlich auch von dem Björn in Erinnerung, der auch so, der sieht wie ich, aber bei Ricardo ist es halt so, Ricardo war ein Schüler, der mir frühzeitig schon unglaublich sympathisch war, der aber so ein Schüler war, der eben an der Schule nicht besonders, also von vielen nicht besonders wohlgelitten war. Also der hat alles im Kleinen gemacht, was Lehrer nicht so richtig gerne mögen. Also der kam gerne zu spät, war schlampig gekleidet, kam dann mit einer Kaffeetasse in den Unterricht. Also das war auch so ein großes Ding, wo es sogar Fachkonferenzdiskussionen gab. Müssen wir den Schülern verbieten, mit einer Tasse in den Unterricht zu kommen und so. Ja, und er hat diese Schnittstellen noch immer gesehen und hat es dann ganz bewusst gemacht. Und er hat auch viele Sachen nicht gemacht, die man irgendwie in der Schule von Schülern erwartet. Aber ich fand, der war immer zur Stelle, wenn es irgendwie um relevante Dinge ging. Also ich habe gemerkt, wenn das wirklich im Unterricht, man hat ja auch selber so ein Gespür davon, wann ist das jetzt hier eher so Rahmenlehrplan und wann ist das wirklich so mit Substanz, dass man selber auch wirklich ganz voll dabei ist. Und immer, wenn es so ganz relevant wurde, wenn es um Diskussionen ging oder wenn es um Dinge ging, ehrlich gesagt, wo es so um Entscheidungen für die Schule ging, dann war Ricardo irgendwie da. Also der war nach meiner Beobachtung an den richtigen Stellen aktiv und hat mit seiner Kaffeetasse so eher gedöst, wenn es so um Pflichtaufgaben ging. So war der. Und niemand hat dem so wahnsinnig viel zugetraut. Was macht man mit dem? Ja, und jetzt nach der Schulzeit ist es tatsächlich so, dass Ricardo andersrum alle überrascht hat und hat dann nach dem Abitur tatsächlich sich beworben bei der Lufthansa und hat da so einen Pilotentest gemacht. Und der Pilotentest, also ich will jetzt nicht krampfhaft auf das Thema Noten kommen, aber es ist ein ganz gutes Beispiel, weil dieser Test, jedenfalls war es damals so bei der Lufthansa, da interessierte sich die Lufthansa überhaupt nicht für das Zeugnis, sondern man hat ein Assessment gehabt über einen längeren Zeitraum, wo man versucht hat, herauszufinden, ist jetzt von ganz vielen Faktoren, die eben fürs Pilotendasein wichtig sind, dieser Mensch geeignet, ja, von Belastbarkeit, von Stress, von allem Möglichen. Und diese Tests hat Ricardo mit Bravour bestanden, und fliegt jetzt Langstreckenflüge in Deutschland in die USA. Ja, das werde ich das jetzt und damals den Lehrkräften erzählen, das glaubt mir kein Mensch. Ja, das ist irgendwie ein Beispiel dafür, wie man jetzt die schulischen Anforderungen nicht unbedingt so einlöst, aber da, wo man dann, jetzt ist heutzutage Pilot vielleicht nachhaltig nicht mehr das allertollste Beispiel für den Berufsweg, keine Ahnung, aber es gibt ja auch nach wie vor Flugzeuge auch zu Recht und es muss Piloten geben. Und Ricardo ist ein Beispiel dafür, wie er dann an der richtigen Stelle sich ja, seiner Kompetenzen so bewusst war, dass er die richtig eingesetzt hat und eigentlich gesagt hat, ja, ich brauche jetzt nicht den tollsten Abischnitt. Ich weiß schon, was ich will und das, was ich mache, schaffe ich und hat damit eigentlich alle überrascht.
Ja, und das ist doch auch der perfekte Weg Richtung Noten. Ich finde das total gut, weil die Frage ist jetzt so ganz auf den Punkt, Björn, glaubst du, also an diesem Beispiel, dass die Schule aufs Leben vorbereitet oder, und ob die Noten das angeben, was ein Mensch schaffen kann? Also das ist ja genau dieser Punkt, der aus der Story so ein Stück weit die Frage aufwirft. Also bereitet die Schule aufs Leben vor? Inwiefern bereitet sie aufs Leben vor? Und was bilden die Noten ab oder auch nicht?
Ja, es sind ja zwei Fragen und auf beide versuche ich mal differenziert zu antworten. Also aufs Leben vorbereiten, das ist ja so eine schwierige Sache. Also ich glaube schon, da bin ich jetzt, dass die Position ist vielleicht auch nicht jedermanns Position. Ich glaube schon, dass die Schule eine Reihe von Sachen macht, die sinnvoll aufs Leben sozusagen vorbereiten, auch wenn das jetzt nicht eins zu eins sichtbar ist. Also so das kritische Denken auch im Umgang mit Literatur zu erlernen. Also tatsächlich sich auch sowas wie Iphigenie von Tauris nach wie vor zuzuwenden. Ich glaube, das Problem ist, dass wir an Inhalten und Kompetenzen in der Schule den Schülerinnen viel zu wenig verdeutlichen, warum das sinnvoll ist oder mit ihnen darüber in Diskussionen gehen, was jetzt wirklich daran wirklich total sinnvoll sein kann, sich mit Iphigenie zu beschäftigen. Also ich möchte nicht jede Iphigenie austauschen durch einen Kurs Steuererklärung, ehrlich gesagt. Also so eine ganz kurzfristige Sicht auf, wir brauchen in der Schule nur Sachen, die man eins zu eins irgendwie im Alltag des kommenden Lebens anwenden kann. Das ist nicht meine Position. Da finde ich schon, dass wir gut daran tun, Schülerinnen auch mit Sachen zu konfrontieren, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick ihre Sachen sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als Deutsch- und Geschichtslehrer, als später erst in der Zeit, wo ich Referendare ausgebildet habe, meine Hingabe für Mathematik entdeckt. Also Mathematik war nie meins und ich habe das jetzt durch den Besuch von Mathematikstunden bei extrem erstklassigen Mathe-Referendarinnen gesehen, was das für ein tolles Fach ist. Wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, würde ich Mathe und Latein studieren, ehrlich gesagt. Das sind so meine Fächer. Inzwischen ist jetzt ein bisschen zu spät, aber ich finde, so ein bisschen umständlich geantwortet, dass schon viele Sachen, die nicht auf den ersten Blick als nützlich irgendwie vielleicht erscheinen, dann doch dazu beitragen, dass Schülerinnen irgendwie ins Denken kommen. Das ist schon eine ganze Menge wert. Aber was Noten angeht, da glaube ich schon, dass wir uns sehr, sehr viel vormachen. Also, dass Noten die Funktion, die sie eigentlich erfüllen sollen, also vermeintlich objektiv und valide Auskunft zu erteilen oder schnell und gut Feedback zu geben, dass sie diese Funktion eigentlich nicht erfüllen. Aber wir tun uns schwer damit, diese Erkenntnis wirklich in unserem Hirn ankommen zu lassen, weil wir über Generationen damit so groß geworden sind, dass es schwerfällt, davon Abschied zu nehmen. Und es sieht ja so selbstverständlich aus, nicht? Wenn man irgendwie eine Vorstellung von Schule hat, dann gehören dazu Tafel, Sitzbänke, Noten, Zeugnis, nicht? Das sind so unsere archetypischen, in die DNA eingeschriebenen Vorstellungen von Schule. Aber wenn man mal genauer dahinter guckt, dann muss man zumindest mal erkennen, dass Noten nur ein Hilfsvehikel sind, die ihre Funktion überhaupt nicht erfüllen. Und wir sollten jeden Strohhalm nutzen, um die Bedeutung von Noten zu minimieren und auch anderen Wegen diese Funktionen sinnvoller durchzuführen.
Ja, unter anderem, weil ich finde, sie bilden halt wirklich nicht das ab, was in einem Menschen steckt. Und dass auch dieser Druck, dieses, wenn ich so, ich sehe das so oft, dieses, dass das wirklich auch Menschen so schlimm finden, wenn sie dann eine schlechte Note haben, was dann wirklich auch für Tränen fließen können. Und wie darüber, wie das immer Diskussionsthema ist, dass es immer um diese eine Note geht, dann gar nicht mal mehr um den Inhalt. Das finde ich total traurig und schwierig. Und trotzdem werden die ja immer eingefordert. Ich habe an den Sportbereich gedacht, ich habe mit meiner Schwester gestern drüber gesprochen, dass sie schon selbst so eine Uhr für Sport und liebt es halt, mit dieser Uhr zu trainieren. Und ich kenne auch ganz viele andere, die halt diese Rückmeldung immer bekommen über dieses, ja, wie gut war ich jetzt? Kann ich besser werden? Also in uns drin ist ja dieses, wir wollen uns auch messen und wir wollen irgendwie auch gucken, wie viel sind wir besser geworden. In dem Fall ist es eben auch sehr, sehr intrinsisch. Man kann jetzt nicht jedem Menschen diese Uhr anziehen und sagen, ey, jetzt machst du das aber genauso. Für mich ist Noten vielleicht sogar so, dass man jedem Menschen ungefragt eine Uhr anzieht und guckt, jetzt genau in dem Raster zu sein. Aber das ist dann zum einen nicht bei allen intrinsisch, zum anderen ist aber auch jeder so unterschiedlich, dass manche höher springen können und andere nicht so hoch springen können. Das ist für mich auch so ein Punkt, der eben wirklich fraglich ist. Ja.
Ja, absolut. Hast du gut ausgedrückt.
Was würdest du denn sagen? Wie kann man denn gut, also irgendwas messen brauchen wir ja wahrscheinlich. Was sind deine Ideen dazu, deine aktuellen oder die auch in den Schulen, die du ein Stück weit auch betreust oder wo du mit denen zusammenarbeitest, was da gemacht wird, was anders und besser ist?
Ja. Also ich bin auch realistisch genug, jetzt zu wissen, dass wir nicht über Nacht Noten abschaffen können. Nicht? Aber es gibt, da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Also es gibt in bestimmten Bereichen ja schon super Beispiele. Es gibt Studiengänge mehr und mehr und auch Ausbildungsberufe, die sich immer stärker verabschieden von Noten. Also es gibt zum Beispiel in Informatik Aufnahmesysteme, wo das Zeugnis, wo die Zeugnisnoten keine Rolle spielen, wo einfach durch, die möchten jetzt an Studienorten der Informatik sehen, was haben die Schülerinnen da schon in GitHub vorzuweisen, in ihrem Portfolio sozusagen an bisherigen Programmierleistungen, wie bestehen die hier unsere Assessments? Es gibt die 42 Wolfsburg und Heilbronn Informatikhochschulen, die so einen, ich glaube, vierwöchigen Tessin wird es genannt, weil es aus Frankreich kommt. Also die haben so einen mehrwöchigen Testzeitraum, wo sich beide Seiten dann sozusagen beschnuppern können, wo die in Teams arbeiten, wo Menschen das beobachten, wo man auch selbst sehen kann, ist jetzt dieses Studium hier was für mich? Und am Ende dieser Kennenlernwochen wird dann entschieden, aufgrund der Performance sozusagen in dieser Zeit, wie klappt es, wer kriegt jetzt die Studienplätze, wer nicht. Also es gibt Systeme, die anders als mit Notenzeugnissen schon Menschen in die Studiengänge aufnehmen. Es gibt große Arbeitgeber in Deutschland, das Paradebeispiel ist immer die Bahn, aber es gibt inzwischen auch andere, die sagen, wir gucken am Ende des Bewerbungsvorgangs dann nur noch auf das Zeugnis, ob tatsächlich die allgemeine Hochschulreife oder unsere Voraussetzungen vorliegen. Aber wir haben vorher andere Systeme, um Passung herzustellen und fahren damit langfristig auch viel besser, weil die Absprungquoten viel geringer sind. Das klappt vielleicht noch nicht überall sofort, aber es klappt mehr und mehr. Also das Hauptargument für die Beibehaltung von Noten ist der Übergang in Richtung Studium und Beruf. Und das bröckelt nach meiner Beobachtung, weil immer mehr Studiengänge andere Verfahren einsetzen. Und das ist ja höchst sinnvoll, dann auch wirklich individuell, wie du vorhin sagst, zu versuchen, Kompetenz abzubilden, um eine Passung zu der nachfolgenden Situation der Ausbildung dann herzustellen. Das ist ja absurd. Ich habe als Oberstufenkoordinator erlebt, dass Schülerinnen ernsthaft überlegt haben, da gibt es Tricks, wie man das machen kann, im Jahr zurückzugehen, um den Leistungskurs zu wechseln, um dann in einem anderen Leistungskurs, nicht mehr Bio, sondern Kunst, eine noch bessere Abi-Note zu erzielen, um damit dann aber Medizin zu studieren. Also die wollten ein Jahr lang länger Schule machen im Leistungskurs Kunst, weil sie schneller diesen Medizinstudienplatz haben wollten. Anstatt, das ist ja total logisch nachvollziehbar, weil Medizin eben nach NC nach wie vor Studienplätze vergibt, wobei es ja viel sinnvoller wäre, wenn man schon ein Jahr warten muss, das dann in einem Krankenhaus, in einem Praktikum oder sonst wo zu verbringen. Aber sie wussten, schlau, kann man gar nicht übel nehmen, dass man den Studienplatz eben mit der Abi-Note bekommt. Also da ist unser System doch irgendwie ein bisschen schief. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Also wir haben ja in vielen Bundesländern, auch bei meinen Schulen in Berlin, über das Konstrukt Gemeinschaftsschule die Möglichkeit, keine Noten zu vergeben. Und an den Schulen, die eben als Gemeinschaftsschule, ISBZ zum Beispiel in Berlin, keine Noten vergibt bis zur 10. Klasse, da merken wir, dass die Schülerinnen, die von 1 bis 10 nicht an Noten gewöhnt sind, dann völlig frustriert in der Situation ankommen, wenn sie dann in der Oberstufe wirklich Noten bekommen und merken, Delfinarium-Effekt, also sie springen nur so hoch, wie die Note dann das erfordert und machen danach nicht weiter. Und da gibt es eben über Lernentwicklungsgespräche, über Portfolios, über Zertifikate ganz andere Leistungsanreize und diese Schülerinnen leisten ja nicht weniger. Das ist ja das Vertrackte, dass man auch mal denkt, mit Noten kriegt man gute Leistungen. Ist nicht so. Da, wo sinnvolle Systeme andere Wege beschreiten, leisten die Schülerinnen viel mehr, als das in diesem traditionellen System ist, wo man nur bis zu der Stelle lernt, an der man dann die Note bekommt.
Das ist echt krass, ne? Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Und ich merke das auch immer wieder, also wenn wir uns, also wenn sich Menschen mit Themen beschäftigen, die sie wirklich wollen, also jetzt, ich habe so viele Dinge auch gemacht, jetzt parallel zu meinem, dem, was ich gerade in der Schule mache als Lehrerin, einfach weil ich so Bock drauf hatte und ich habe dafür gar keine Note bekommen. Ich habe dafür Geld ausgegeben, ja, für verschiedene Ausbildungen und habe mich da so reingehangen, weil ich das so wichtig fand, was ich da gemacht habe und dass ich auch denke, wenn man wirklich das gefunden hat, was einem wirklich Spaß macht, dann geht man eben dafür los. Und in der Schule ist es halt das Ding, da hast du eben die Fächer, die du nicht intrinsisch wählst. Ja, das ist auch noch so eine Sache.
Es geht vielleicht auch nicht, es ist vielleicht auch fantasiemäßig, dass man jetzt überall sowas, Skateboardfahren sozusagen ermöglicht, aber man kann ja signalisieren, dass da, wo es Spielräume gibt, dass man es da macht. Nicht? Also, dass man dem Informatikinteressierten, der mit Literatur nichts, überhaupt nichts am Hut hat, dass man dem ermöglicht, eben nicht die übliche Literaturanalyse zu schreiben, sondern vielleicht, wie ich das gemacht habe, dem zu sagen, dann programmier mal eine App, die den Text analysiert und das ist dein Zugang zur Literatur. Und das machst du viel motivierter, als diese typische Standard-Gedichtanalyse zu schreiben. Also so Spielräume zu eröffnen oder das zumindest signalisieren, dass man das möchte, das hilft, glaube ich, schon eine Menge.
Ja, und da auch zu schauen, weil man es ja wahrscheinlich nicht mit allen machen kann, zu gucken, okay, wenn es, man kann es anbieten für den Kurs und kann sagen, entweder so, also entweder dieses, wenn ihr aber eine Idee habt, wie ihr es anders macht, bin ich offen und sonst eben nach Schema F wahrscheinlich, ne? Ja, super. Du hast eben so schon viele Dinge angedeutet, die so Richtung kollaboratives Lernen oder gemeinschaftlich arbeiten gegangen sind. Was sind so die Dinge, die du wirklich jedem empfehlen könntest? Was ist überhaupt kollaboratives Arbeiten? Vielleicht erstmal, weil das, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun hat, so was wirklich fürs Leben vorbereitet, weil ich finde, Kollaboration brauchen wir ja. Magst du darüber noch was sagen? Weil du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ich glaube, das ist das zweite oder dritte, was du geschrieben hast. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja, zweiter, ja. Ja, das, also da fand ich, da war ich mal bei dem Tobi Raue in einem Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen. Da gab es eine Diskussion von Schülerinnen, die jetzt seit mehreren Jahren teilweise aus der Schule raus sind. Und die saßen auf dem Podium und wurden dann gefragt, wenn ihr zurückblickt auf eure Schulzeit, was ist so rückblickend das, was ihr da gerne mehr gehabt hättet? Und was ihr irgendwie vermisst, was die Schule mehr machen soll. Und die häufigste Antwort von denen, da waren die sich eigentlich egal, ob im Ausbildungsberuf oder im Studium, war, wir haben zu wenig echte Teamarbeit gelernt. Also die haben erzählt, wir haben eben, das kennen wir alle als Lehrkraft, wir haben halt oft diese Gruppenarbeiten gemacht, ja, wo es dann irgendwie so hieß, am Ende kommt dann so ein Plakat raus und wir haben so verschiedene Rollen, der eine macht das, der eine macht das, der eine besorgt die Materialien, der andere klebt es auf, so ungefähr. Jeder hat da so seine Einzelaufgabe und dann entsteht da irgendwie so eine Gruppen. Und dann müssen wir uns noch irgendwie auswürfeln, wer das Ganze dann vorstellt. So will keiner. Und das ist so eine häufige Vorgehensweise von Zusammenarbeit in der Schule. Und das, was die erzählt haben, was so in ihren Teams im Studium und noch mehr im Ausbildungsberuf stattfindet, sind eben so ganz andere Formen von Teamarbeit. Das muss man auch lernen. Und man muss auch, glaube ich, darüber reflektieren. Und entscheiden können, was ist jetzt hier sinnvoll? Ist es, das kann ja sinnvoll sein, dass man Unteraufgaben verteilt und die dann zusammensetzt, nicht? Das wäre jetzt so Kooperation im didaktischen Sinne. Und Kollaboration wäre, dass alle in irgendeiner Weise verantwortlich sind fürs gesamte Produkt. Also zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, weil du mit ersten, zweiten Buch gesagt hast, ich habe ja ein Buch zusammengeschrieben mit dem Philipp Wampfler, dieses Notenbuch. Und das haben wir tatsächlich sehr, sehr kollaborativ geschrieben. Also wir haben das in einem einzigen Google-Dokument geschrieben und zwar so, ging uns beiden teilweise so, dass wir gar nicht mehr genau sagen konnten, welche Textteile stammen jetzt von wem. Wirklich so. Also, weil wir das gegenseitig korrigiert haben. Also, man schreibt ja häufiger mit Leuten Sachen zusammen und oft weiß man ja schon noch, das ist von mir. Man kann es ja aufteilen in Kapitel. Aber da war es wirklich so, wenn ich das Buch jetzt angucke, gibt es Textteile, da weiß ich nicht genau, ist das von ihm oder von mir? Oder wer hat da wen korrigiert? Und das ist wirklich Kollaboration, dass man so für alles mehr oder weniger sich verantwortlich fühlt. Das kann manchmal sinnvoll sein, manchmal auch nicht. Aber das muss man mit Schülerinnen, glaube ich, auch trainieren und anbieten. Also ich glaube, man muss in komplexen Aufgaben ihnen sagen, ihr habt die Wahl, das so oder so zu machen. Und wir müssen irgendwie euch auch befähigen zu entscheiden, wie wir das am besten machen und ob ihr das überhaupt kollaborativ macht oder eher alleine. Das wird, glaube ich, viel zu wenig gemacht, dass man das trainiert. Aber das ist das, wie ja später gearbeitet und gelernt wird in Studium und Uni. Und deswegen dachte ich, das ist wirklich ein Thema, womit man sich mehr beschäftigen muss.
Wäre es dann so, also zwei Punkte dazu. Erstmal, wenn man jetzt euer Buch benoten würde, würdet ihr ja beide dieselbe Note bekommen, oder? Weil ihr, also würde ich jetzt mal sagen, man kann es nicht aufteilen, weil du schon selber gerade
Ja.
gesagt hast. Ich
Ja.
weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe und was er geschrieben hat. Also da, glaube ich, diese Notengebung, da kann man das nicht so differenzieren. Aber muss man ja sagen, bei Gruppenarbeit kann der Lehrer das auch nicht mehr wirklich sehen,
Ja,
wer jetzt welche
ja,
Überschrift gemalt hat, obwohl
ja.
die Schüler es wahrscheinlich selber sagen können. Das heißt, das schon
Ja.
mal zu der Notengebung beim kollaborativen Arbeiten. Und das Zweite, wenn man das jetzt mit Schülerinnen und Schülern trainiert, du sprachst ja gerade von Google Docs. Und was ist jetzt, wenn man irgendwie in der, ich meine, siebte, achte Klasse würde ich vielleicht anfangen, ich weiß, oder fünfte, sechste, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da gemacht hast, aber wie kann man das auch analog machen? Also wie kann kollaboratives Lernen analog stattfinden oder ist das eher schwierig?
Nee, also ich glaube, das ist nicht an digital und analog irgendwie gebunden, aber es ist schon so, dass ich glaube, das hat mit dem Digitalen nochmal einen ganz anderen Schwung bekommen. Also ich habe einfach gemerkt, dass, also so in meinem eigenen Unterricht, dass diese Möglichkeit, wir hatten das so gehandhabt, dass die digitalen Möglichkeiten immer da waren. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ihr müsst alle digital arbeiten, aber die Möglichkeit besteht. Und ich hatte bis zum Schluss immer auch einzelne Schülerinnen, die gesagt haben, wir machen das analog, wir schreiben auf Papier. Wir schreiben auch die Klausuren auf Papier. Das hat Gründe, ja, oder Gewohnheiten, das machen wir lieber so. Aber die Möglichkeit, das digital zu machen, das führte zu ganz anderen auch Zusammenarbeiten. Also die haben dann teilweise, was ich völlig absurd fand, die haben sich dann teilweise, als es darum ging, so digitale Lernprodukte zu erstellen, dann per WhatsApp Sachen geschickt und das dann auf dem Handy transferiert. Da dachte ich, ist doch völlig kompliziert. Man kann da mit WhatsApp auch gar nicht so geschickt arbeiten, als wenn man direkt in so einem Tool das dann zusammen macht, wie man so als Lehrer denkt. Aber die Schüler haben dann andere Wege gefunden, und haben dann auch genau wie du sagst, so zusammengearbeitet, dass man nicht mehr genau sagen kann, was kommt da jetzt von wem? Und richtig, da kann man dann keine Einzelnoten verteilen. Das ist das große Problem. Ja, da stößt dann das auch schon an seine Grenzen, dass man dem mit Bewertung irgendwie nahe kommt. Also ich glaube, so der Gedanke des Kollaborativen, das kann man natürlich auch analog anstoßen und auch analog zusammenarbeiten. Aber die digitalen Möglichkeiten auch der Veränderung von Ergebnissen, nicht, das ist sowas, das setzt nochmal eine ganz, ganz andere Möglichkeit frei. Ich glaube, das ist sowas, was auch der Kultur der Digitalität noch viel mehr entspricht, dass man Dinge, also dass alles irgendwie Draft ist, also Entwurf, dass man alles immer nochmal überarbeiten kann und besser machen kann und nicht dieses, ich schreibe, also analog ist oft verbunden mit so einer Endgültigkeit. Ich schreibe den Text. Ich kann ihn ja nicht mehr auseinanderschneiden. Der ist so einmal gesetzt, also so wie Gutenberg. Ich kann die Lettern einmal einsetzen und wenn ich das jetzt drucke und da ist ein Fehler drin, dann wird das ganze Buch eben so gedruckt, kann man nicht mehr ändern. So.
Ja, spannende andere Perspektive, ja.
Und das Digitale ermöglicht diese Veränderbarkeit, nicht? Dass man da irgendwie noch, man kann Rückmeldung geben, dann das noch mal besser machen. Das ist ein bisschen auch wie ChatGPT, wo viele sagen, fällt mir jetzt gerade ein, die Analogie. Das klappt nicht so richtig. Also die Vorschläge, die ChatGPT mir macht für meinen Unterricht, die sind alle nicht so richtig brauchbar. Dann denke ich immer, da wurde nicht verstanden, dass man da auch nochmal nachfragen kann und sagen kann, ach, guck doch nochmal auf die und meine Schüler haben die Interessen, variier das nochmal, mach mir nochmal einen neuen Vorschlag. Also das ist ja das Kennzeichen von dem Digitalen, diese Unabgeschlossenheit.
Ja, total gute Perspektive, weil ich glaube, das auch ein Argument ist von einigen, die eher pro analog sind, dieses, wer schreibt, der bleibt, im Sinne von Papier ist irgendwie so eine andere Art, dieser Prozess mit der Hand auf Papier zu schreiben, sagen ja auch ganz viele, das ist direkt die Verbindung vom Gehirn, wie sagt man denn, vom Gehirn aufs Papier, ich weiß nicht, das ist so eine andere Art von Kreativität fördert, weiß ich nicht, bin ich nicht so tief drin, aber das sagen auch einige. Und ich finde das aber eine ganz tolle Perspektive, wir können das immer wieder irgendwie auch neu machen und verbessern. Mir spricht das sehr an, auf jeden Fall. Und das ist auch für mich, also ich merke es auch an mir selber. Wenn ich Podcast vorbereite zum Beispiel oder Dinge aufschreibe, ich mache es immer digital, weil ich eben weiß, ich kann es auch hin und her schieben und gucken, wie es passt. Ich meine, da arbeite ich jetzt nur für mich alleine, aber ich mache es mehr digital als analog. Mache ich auch gern, ich mache so einen Mix, aber das ist definitiv ein ganz, ganz großer Vorteil. ChatGPT hast du gerade gesagt, da gehe ich mal kurz drauf ein. Glaubst du, dass ChatGPT und diese KI, wahrscheinlich ist, wird, ich denke mal, ich gehe mal stark davon aus, dass du dafür bist oder dass du das davon ausgehst, sagen wir so, dass es langfristig gar nicht mehr sowas wie Facharbeiten gibt? Oder glaubst du, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass vielleicht über prozessbegleitendes Feedback, dass es doch vielleicht noch Facharbeiten weiterhin gibt oder so schriftliche Arbeiten? Wie siehst du das?
Wird nach wie vor geben, aber anders, glaube ich. Nicht? Also es ist der Kampf, üblichen Formen aufrechtzuerhalten und diese digitalen Möglichkeiten auszuschalten oder zu verbieten. Ich glaube, den werden wir verlieren. Wir haben die große Chance, das, was wir eigentlich wollen, dass Schülerinnen komplexe Themen in einem Text abbilden und sich mit Fragestellungen beschäftigen und da sich zusammenhängend äußern, dass das auf einem neuen Level stattfinden kann. Ich sehe das gar nicht als Bedrohung, sondern als Möglichkeit, das eigentlich wirklich auf einen neuen Level zu heben, weil man mit Schülerinnen ja trainieren muss, wofür jetzt diese neuen Möglichkeiten gut und sinnvoll sind und wofür nicht. Und ich merke das in meinem eigenen täglichen Arbeiten, dass es Bereiche gibt, wo es total sinnvoll ist, Brainstorming, Verbesserungen, nochmal Rückmeldungen oder Ideen oder Zusammenfassungen oder ganz große Textmengen auf den Punkt bringen und, und. Und es gibt eben Bereiche, da bin ich angewiesen, sozusagen, also zum Glück angewiesen auf mein eigenes Hirn. Da kann ich nicht, da kann ich die KI nicht so zum Einsatz bringen, dass die jetzt alles erledigen würde, beziehungsweise die Fragestellungen und Aufgaben, die die KI komplett lösen kann, die sind wahrscheinlich für unser Lernen, für unsere Schule nicht so besonders sinnvoll. Also alles, was jetzt so Standardaufgaben sind, schreibt mal eine Erörterung über Schuluniformen, das kann die KI natürlich aus dem Handgelenk 10-mal besser, aber es ist vielleicht dann auch nicht mehr so eine tolle Aufgabe. Und wir dürfen und müssen uns auf die Suche nach sinnvollen Aufgabenstellungen und sinnvollen Themen begeben, wo dann die KI vielleicht auch mit zum Einsatz kommt, aber nicht das Ganze übernehmen kann. Und was du angesprochen hast mit dem Feedback, das passiert ja, das wird ja gemacht. Also man kann das prozessbegleitende Feedback ja ergänzen durch KI inzwischen wunderbar. Also entweder auch direkt mit den bekannten Namen. Es gibt ja inzwischen auch diese speziellen Apps. Fite AI ist vielleicht bekannt als Feedback-App, die eben KI-gestütztes Feedback zu entstehenden Texten gibt. Und das ersetzt ja nichts oder tötet irgendwie das Format, sondern gibt die Möglichkeit, das noch viel besser zu machen, motivierter und zu noch besseren Ergebnissen zu kommen. Und so, denke ich, sollte man das sehen und mit den Schülerinnen gemeinsam gucken, was ist sinnvoll, was ist nicht. Und was brauchen wir aber nach wie vor? Wofür brauchen wir unseren eigenen Kopf nach wie vor?
Ja, großartig, super. Was würdest du sagen, wenn ich dich frage, Björn, wie stellst du dir die perfekte Schule der Zukunft vor? Perfekt im Sinne von bestmöglich. Wie ist Schule, wenn du freie Hand hättest und man könnte dich die Schule der Zukunft kreieren lassen?
Ach. Also das müsste dann wahrscheinlich so sein, dass alle Menschen, die da irgendwie beteiligt sind, den Ort als positiv und sinnvoll und so sehen, dass sie sich gerne aufhalten, wobei Ort auch schon wieder schwierig ist, denn meine Schule der Zukunft ist gar nicht gebunden an diese eine Örtlichkeit, sondern öffnet sich in die Stadt und oder in die Umgebung und ins Digitale. Und ich habe ja die ganz große, tolle Situation im Moment, maßgeblich beteiligt zu sein an der Gründung einer neuen Schule, die im Sommer jetzt in Frankfurt-Oder an den Start geht. Und da versuchen wir ja ganz viel zu realisieren, was irgendwie Schule der Zukunft ausmachen kann. Also Raumkonzept, pädagogisches Konzept, Leistungsbewertung, Rolle der Lehrkräfte, die da arbeiten, Kooperation mit umliegenden Institutionen, Einbindung von Äußeren und. Also das ist so eine tolle Chance, wo sich vieles, das könnte ich jetzt wahrscheinlich bis morgen früh erzählen, was wir da vorhaben. Am Ende des Tages geht es aber um das Lernen der Schülerinnen. Und wenn das möglichst eigenverantwortlich, selbstbestimmt, erfolgreich und glücklich passiert in stiftenden positiven Beziehungen, dann ja, ist vielleicht irgendwie die Quadratur des Kreises geschafft.
Schön. Da gibt es bestimmt auch schon Informationen im Internet so, oder? Also Links, die ich verlinken kann.
Zu der Schule?
Oder noch
Ja,
nicht?
doch, doch, doch. Wir haben eine Homepage, die wird jetzt auch gerade noch mal renoviert. Stimmt, das können wir verlinken. Doch, doch,
Ja,
klar.
cool. Super. Mache ich. Denn das klingt wirklich super. Dann machen wir das und deine Bücher sowieso. Letzte Frage. Und zwar geht die in eine andere Richtung. Jeder Mensch geht ja morgen ins Badezimmer und schaut in den Badezimmerspiegel. Also ziemlich viele, glaube ich. Und du kannst diesen Menschen eine Nachricht an den Badezimmerspiegel schreiben, die sie jeden Tag lesen und mit ins Leben nehmen oder in den Alltag. Was schreibst du an den Spiegel?
Du bist gut, genauso wie du bist.
Ich danke dir. Es war ein interessantes und total unterhaltsames Gespräch. Und eigentlich würde ich mir sogar noch ein Follow-up wünschen, wo du noch die Story von Björn erzählst und vielleicht noch weiteren Schülern, weil davon lebt auch dieses Gespräch, was man mit dir führt, diese Geschichten, die du zu erzählen hast. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz unterhaltsam und schön, dir zuzuhören. Und diese Begeisterung, die du mit ins Gespräch gebracht hast. Ich danke dir sehr dafür.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Danke dir. Lass mich so gern wissen, was du von dieser Folge denkst und generell von den neuen Perspektiven, die du vielleicht gewonnen hast. Du kannst mir schreiben, Björn schreiben, die Kontaktdaten unten in den Shownotes, genauso wie seine Bücher, seine Seite. Und ich freue mich sehr, wenn du dort bei ihm vorbeischaust, wenn du mir Feedback gibst. Und wo wir beim Thema Bewertung sind, freue ich mich sehr über die Bewertung von dir für diesen Podcast. Dieser Podcast ist für all die Menschen, die sich auch für die Themen Respekt interessieren, für Selbstachtung, weil darum geht es ganz oft, dass wir uns selber ernst nehmen mit unseren Wünschen, Zielen, dass wir miteinander Respekt richtig gut umgehen, denn es ist wichtig, miteinander gut umzugehen, denn Respekt ist der Kitt in unserer Gesellschaft und es geht auch in diesem Podcast um Gesundheit, denn all die Themen, wenn wir sie uns von verschiedenen Perspektiven anschauen, zielen immer darauf ab, dass du einen gesunden Weg findest, mit gewissen Themen umzugehen, sie vielleicht anders zu sehen, für dich das Beste rauszuholen aus diesen ganzen wunderbaren Gesprächen hier im Move and Grow. Und dann dich zu bewegen mit diesen bewegenden Fragen und für dich selber Wachstum zu schaffen. Ich freue mich total, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dann geht es weiter. Und jetzt geht es nächste Woche nämlich um das Thema, was auch leider immer mehr an Relevanz gewinnt, nämlich ja, mit Ängsten klarkommen, mit Panik klarkommen. Und dazu ist Klaus Bernhard zu Gast, der anderen Methoden, neue Wege geht und ganz vielen Menschen hilft. Unter anderem mit drei Spiegel-Bestsellern, die er geschrieben hat, die in vielen Sprachen übersetzt wurden. Das gibt's nächste Woche auf die Ohren. Und ich freue mich, wenn du bis dann wieder eingeschaltet hast. Jetzt schnell den Podcast bewerten und nächste Woche bist du wieder dabei. Hab einen wunderbaren Tag. Mach's gut. Ciao.